Wege der Allgemeinmedizin, dein Podcast rund um die Weiterbildung.
Ich bin Katharina, Hausärztin aus Frankfurt. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wege der Allgemeinmedizin. Wir feiern heute ein großes Jubiläum sogar, und zwar ist dies die 50. Folge von unserem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet in den letzten Folgen schon viel Freude und wir hoffen, dass noch viele Folgen kommen. Und wir freuen uns heute ganz besonders, eine sehr schöne, spannende Folge für euch zu haben, die sich vor allen Dingen um die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, diesmal den Physiotherapeutinnen, dreht. Die Physiotherapeuten, Therapeutinnen sind ja eine Berufsgruppe, mit der wir Hausärzte besonders regelmäßig zusammenarbeiten. Eine gute Zusammenarbeit beider Berufsgruppen kann eine Versorgung deutlich verbessern. Interdisziplinäre Kooperationen sind ja auch laut der WBO zudem eine Kompetenz im Rahmen der allgemeinmedizinischen Weiterbildung. Wir haben deshalb heute Ursula Wappelhorst zu Gast. Sie ist Physiotherapeutin und Lehrende an der Physiotherapieschule der Uniklinik Marburg und war lange als Physiotherapeutin in einer Praxis tätig, hat einen Bachelor in Therapiewissenschaften und ist Mitautorin mehrerer Anatomiebücher und Mitherausgeberin eines Leitfadens der Physiotherapie. Herzlich willkommen, Frau Wappelhorst. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier zu haben. Wie war denn so Ihr Weg in die Physiotherapie?
Auch von mir aus erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Weg in die Physiotherapie war, wie so häufig, glaube ich, eigentlich zufällig. Ich hatte andere Pläne mal und dann aber damals einen Reitunfall direkt nach dem Abi und musste dann ja das erste Mal selber eine Physiotherapeutin aufsuchen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, cooler Beruf eigentlich. Und so bin ich da reingerutscht, glücklicherweise, weil das war damals noch gar nicht so einfach.
Wollen Sie mal so erzählen, das ist ja auch besonders spannend. Sie haben mir ja vorhin auch im Vorgespräch erzählt, Sie sind nicht nur quasi reine Lehrende, sondern Sie haben ja auch eine Ambulanz an der Uni. Wollen Sie mal so Ihren täglichen Alltag ein bisschen beschreiben?
Also ich arbeite an einer Berufsfachschule für Physiotherapie und das heißt, ich unterrichte unsere Auszubildenden zum einen, das gilt für alle unsere Kolleginnen, dass wir Lehre machen. Also jeder hat so seinen Fachbereich, den er unterrichtet. Bei mir ist es die Anatomie, bei mir ist es die manuelle Therapie und die Biomechanik. Eine sehr beliebte Kombination bei den Auszubildenden. Und dann ist es bei uns aber so, dass wir tatsächlich alle auch Praxisanleitende sind. Das heißt, meine Kollegen betreuen die Auszubildenden meinetwegen auf den verschiedenen Stationen bei uns im Haus, im Klinikum. Und ich bin eben auch noch mit anderen Kollegen dafür zuständig, die Auszubildenden in unserer Lehrambulanz zu betreuen. Das heißt, das ist im Prinzip wie eine niedergelassene Praxis, will ich mal sagen. Das heißt, die Patienten kommen mit ganz normalen Verordnungen zu uns in das Setting und dürfen dort mit uns zusammen oder auch alleine unter unserer Supervision sozusagen die Patienten betreuen und behandeln und da auch wirklich Erfahrungen machen im ambulanten Setting.
Mhm. Spannend. Und das heißt, die kommen jetzt nicht nur aus der Uniklinik direkt, die Patienten, sondern auch überall her von niedergelassenen Fachärzten.
Genau. Also die kommen
mit ihren Verordnungen.
Zum Teil aus dem Haus, aber die kommen mit ganz regulären Verordnungen, wie sie auch zu mir in die Praxis kommen würden, tatsächlich. Und dadurch haben wir auch ein genauso breites Patientenspektrum, wie wir das auch in der Praxis vorfinden.
Können Sie einfach nochmal so erzählen, wie verläuft so die Ausbildung zu einem Physiotherapeuten, Therapeutin? Was sind so die Voraussetzungen? Was für ein Leistungsspektrum muss da abgedeckt werden? Und wie kann man es vor allen Dingen machen? Also an welchen Orten?
Ja, wie viel Zeit haben wir? Also ich versuche das kurz zu fassen. Es ist in Deutschland tatsächlich sehr heterogen. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Also zum einen kann man diese Ausbildung als berufsfachschulische Ausbildung machen. Dafür brauche ich einen mittleren Bildungsabschluss, also einen Realschulabschluss oder sogar nur einen Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Tatsächlich ist es aber so, dass sich auch viele Leute mit Abitur oder Fachabitur tatsächlich bei uns auch bewerben. Die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre. Sie ist gegliedert einmal in einen großen Anteil theoretischen und fachpraktischen Unterricht, also die ganzen physiotherapeutischen Techniken fallen darunter. Das sind insgesamt 2900 Stunden. Und dazu kommen on top obendrauf 1600 Stunden klinische Ausbildung. Das Besondere, finde ich, in der Physiotherapie ist, dass sie die klinische Ausbildung wirklich sehr, sehr breit aufgestellt ist. Das heißt, die findet statt in der Orthopädie, in der Traumatologie, in der inneren Medizin, in der Neurologie, in der Pädiatrie, in der Gynäkologie und auch in der Psychiatrie. Also im Prinzip durchlaufen die im Laufe ihrer Ausbildung alle klinischen Fachbereiche in der Medizin. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Am Ende machen die eine staatliche Prüfung. Die brauchen sie für die Berufsbezeichnung Physiotherapeut oder Physiotherapeutin. Und unser Regelwerk sozusagen ist das Masseur- und Physiotherapeutengesetz von 1994, was dringend bedürftig ist, erneuert zu werden.
Hört sich dann heran, ja.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Es gibt wenige staatliche Schulen, so wie unsere Schule auch eine staatliche Trägerschaft hat, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr, weil das Uniklinikum Gießen Marburg privatisiert wurde, aber eine schulgeldfreie Schule nach wie vor ist. Es gibt aber auch viele Privatschulen. Also bis vor ein paar Jahren musste man da tüchtig Geld bezahlen. Inzwischen sind die meisten Schulen, glaube ich, so organisiert, dass die schulgeldfrei sind oder zumindest refinanziert werden. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man seit 2001 tatsächlich, seit dem Bologna-Abkommen, auch die Möglichkeit hat, Physiotherapie auch in Deutschland zu studieren. Das kam 2001, war die erste Hochschule, die das angeboten hat, tatsächlich die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Die waren die ersten und dann folgten verschiedene Modellstudiengänge, die dann auch relativ zeitig positiv evaluiert worden und auch in den Regelbetrieb übernommen worden sind. 2009 gab es dann eine Modellklausel, die die Möglichkeit für Studiengänge erweitert hat. Und seitdem, ich habe es tatsächlich nochmal nachgeguckt, aktuell gibt es, glaube ich, 55 verschiedene Bachelor- und auch Master-Studiengänge in Deutschland. Es gibt primärqualifizierte Studiengänge, es gibt duale Studiengänge, Ausbildungsintegrieren, Praxisintegrieren. Ich kann es in Teilzeit studieren, ich kann es in Vollzeit studieren, ich kann es berufsbegleitend studieren. Also es ist ein buntes Potpourri an Möglichkeiten und genauso wie es sehr viele Privatschulen gibt, gibt es leider auch sehr viele private Träger für Studiengänge. Also das ist wirklich ein teurer Spaß. Ich habe selber meinen Bachelor an einer privaten Hochschule gemacht für viel Geld. Also man muss nicht nur die Zeit investieren, sondern das ist unter Umständen auch ein teurer Spaß.
Mhm. Und da so den Überblick zu behalten, was für Inhalte werden vermittelt, das ist ja dann, für mich ist es halt der Physiotherapeut, Therapeutin, genau. Aber sie ist ja, kann ja ganz unterschiedliche Herkunft quasi haben.
Es ist sehr unterschiedlich, es ist auch, also der Markt ist einfach sehr schwer zu durchschauen. Wir würden uns natürlich eine Einheitlichkeit wünschen, das steht schon lange an. Tatsächlich ist aber auch dieses Berufsgesetz, auf deren Grundlage wir sozusagen an der Berufsfachschule unsere Zulassung, also oder die Absolventen hinterher ihre Berufsbezeichnung genehmigt bekommen, dasselbe gilt tatsächlich auch für die Studiengänge. Das heißt, eigentlich müssen auch die Studiengänge, die werden ja akkreditiert, die fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern tatsächlich werden die schon akkreditiert und müssen diese Vorgaben, dieses Berufsgesetz irgendwie erfüllen. Aber es ist einfach sehr indifferent. Mhm. Und tatsächlich, das muss man auch sagen, ist es auch, dieses Berufsgesetz ist das einzige Rahmenregelwerk, also das Berufsgesetz und die Prüfungsordnung dazu. Da sind Stundenzahlen geregelt, aber ein wirklich verbindliches, einheitliches Curriculum, sodass klar ist, welche Kompetenzen bringen alle Physiotherapeuten am Ende ihrer Ausbildung mit, das fehlt in Deutschland komplett. Leider. Und es ist einfach so, dass Deutschland, das muss man so sagen, ist wirklich da Schlusslicht in ganz Europa. Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo man mit einem Realschulabschluss in die Ausbildung überhaupt gehen kann und auf DQR4-Niveau quasi abschließt. Mhm. Mit einem Bachelor wären wir auf DQR6 und einem Master entsprechend auf 7. Das ist dann quasi wieder europaweit gleich, aber die berufsfachschulische Ausbildung ist wirklich so, wie sie bei uns stattfindet, nur noch in Deutschland möglich. Mhm.
Und gibt es da Evaluationen, was so die Qualität im Vergleich von den europäischen Ländern gibt?
Also die Studiengänge sind auch in Deutschland wirklich gut evaluiert worden und sind durchweg positiv. Es gibt in anderen Ländern, wo das ja schon seit vielen Jahren so ist, die irgendwann diesen Schritt in die Akademisierung der Gesundheitsberufe gegangen sind, gibt es natürlich unglaublich viele Daten. Und es gibt eigentlich keinen Grund, es in Deutschland anders zu machen. Aber Deutschland geht ja in vielen Dingen häufig so einen Sonderweg. Und die Politik in Deutschland tut sich sehr zum Leidwesen für uns natürlich unglaublich schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Für die Hebammen haben sie die Entscheidung, ich glaube vor 2 Jahren, meine ich, war das getroffen. Da kam das ganz schnell. Das war ein europäischer Beschluss letztendlich. Die mussten akademisieren. Wir würden es uns, glaube ich, wünschen. Mhm. Also ich sage wir, ich bin natürlich auch ein bisschen in diesem Hochschulkontext drin und dann schaut man da vielleicht auch mit einer anderen Brille drauf. Vor allen Dingen sehe ich aber, dass die Auszubildenden einfach uns auch immer weniger werden. Also ich habe eben gesagt, ich hatte damals viel Glück, in diese Ausbildung zu kommen. Wir hatten wahnsinnig viele Bewerber auf diese 20 Plätze, also es war wahnsinnig begehrt. Und die Zahl der Auszubildenden wird einfach weniger, muss man so sagen. und auch die Abbrecherquote wird höher und wir verlieren viele Leute, die wir gerne hätten in die Ausbildung, die sagen, ach, ich studiere doch lieber. Hm. Tatsächlich.
Mhm. Ja. Ja, ich kenne ja auch viele Kollegen, Kolleginnen, die dann danach Medizin studiert haben zum Beispiel. Noch.
Ja, also von den Leuten, die dann hinterher auch wieder uns verloren gehen, weil sie entweder sagen, das ist mir zu wenig, ich habe hier überhaupt keine Aufstiegschancen und dann Medizin machen oder Sportwissenschaften oder auch was ganz anderes, ist relativ groß. Und auch leider der Leute, die dann in der Praxis, in diesem eng getakteten Rhythmus dann doch einfach überfordert sind, weil sie halt in der Regel in der Klinik ausgebildet werden, im klinischen Setting und die meisten Absolventinnen gehen anschließend in die ambulante Praxis. Und da ist es auf einmal alles unglaublich schnell. Ich muss wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen. Ich habe total komplexe Geschichten und dann sind die einfach überfordert und hören dann einfach auch wieder auf.
Ja. Und das Zeitfenster ist ja auch ziemlich klein, was sie für so eine Behandlungseinheit haben. Ja. Ich meine, das sind so 15 Minuten.
Also im Vertrag der Kassen steht 15 bis 25 Minuten. Ich würde mal sagen, im Mittel sind viele Praxen bei 20 Minuten. Das ist, glaube ich, so die Realität in der freien ambulanten Praxis. Gibt vielleicht auch noch so Leuchttürme, manchmal mit so ein bisschen, naja, irgendwie schiebt man dann so ein bisschen und dann macht man vielleicht auch, wenn es gut läuft, mal eine halbe Stunde. Aber ich glaube, die Regel sind eher 20 Minuten.
Mhm. Noch meine letzte Frage, so was so die Ausbildung, so wie geht es denn danach oft weiter? Also wohin treibt es die, die wirklich bei der Physiotherapie bleiben?
Also wie gesagt, ich glaube, die meisten gehen tatsächlich in die ambulante Praxis, weil das einfach das größte Feld ist tatsächlich. Ne? Also angestellt oder macht sich zum Teil auch selbstständig. Manche gehen natürlich auch in die Klinik. Wenn ich jetzt einen normalen Berufsfachschulabschluss habe, ich kann mich damit selbstständig machen. Ne? Das ist nicht die Frage, das geht trotzdem. Aber ich glaube, die meisten sind doch angestellt eher in der normalen ambulanten Praxis.
Ist das eigentlich gedeckelt? Also kann jeder, der möchte, eine Physiotherapiepraxis aufmachen? Oder muss man auch so ähnlich wie bei uns Ärzten, Ärztinnen einen KV-Sitz kaufen oder eine Zulassung erwerben? Wie ist das denn überhaupt?
Also einen KV-Sitz muss man nicht kaufen. Und es ist tatsächlich, theoretisch kann jeder sich selbstständig machen. Um mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen, braucht man tatsächlich 2 Jahre Vollzeitberufserfahrung. Aber wenn man das privat, kann ich mich sofort selbstständig machen. Also ich könnte direkt, ich mache heute mein Staatsexamen und am Montag behandle ich den ersten Privatpatienten und schicke die Rechnung. Also das geht sofort. Wie gesagt, mit den gesetzlichen Krankenkassen braucht man diese 2 Jahre Berufserfahrung. Und wenn ich mich dann, also wenn ich eine Zulassung bei der gesetzlichen Krankenkasse beantrage, dann muss ich eben, dann werden die Räumlichkeiten abgenommen. Das heißt, ich muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also die Fenster müssen groß genug sein. Die Räume müssen hoch genug sein, ne? Also solche Formalien tatsächlich. Aber es ist ansonsten nicht schwierig, sich selbstständig zu machen. Und der Bedarf, würde ich sagen, ist allemal da.
Ja, groß, ja.
Tatsächlich.
Ja. Und gibt es für Sie als Physiotherapeuten, gibt es da so verpflichtende, so wie bei uns Ärzten, Ärztinnen jetzt so diese, dass wir so und so viele Punkte in den nächsten 5 Jahren machen müssen? Und gibt es so Gesellschaften, wo man zusammengeschlossen ist, wie bei uns zum Beispiel jetzt die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin?
Also es gibt keine verpflichtenden Weiterbildungen, leider würde ich fast sagen. Es gibt allerdings Physiotherapeuten Jinson ein sehr weiterbildungswilliges Völkchen, habe ich so den Eindruck. Es ist tatsächlich so, dass es so klassische Zertifikatsweiterbildungen gibt. Also wenn ich zum Beispiel, also dazu gehört die Lymphdrainage, die manuelle Lymphdrainage, die manuelle Therapie, dann sind es die neurophysiologischen Behandlungen nach Bobart oder Wolter oder PNF. Bobart oder Wolter gibt es für Kinder und für Erwachsene. Und auch die gerätegestützte Krankengymnastik gehört meines Erachtens dazu. Das sind solche Weiterbildungen. Wenn ich die mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen möchte, also wenn ich sie anbieten und auch abrechnen möchte, dann brauche ich dafür eine zusätzliche Weiterbildung. Lymphdrainage ist nicht so aufwendig. Das sind 4 Wochen tatsächlich. Die manuelle Therapie ist schon ein bisschen aufwendiger. Das dauert 2 Jahre, sind, glaube ich, 260 Stunden. Also da muss man schon auch viel Zeit und Geld investieren. Die muss ich sozusagen machen, wenn ich das in der Praxis abrechnen will. Und ich würde sagen, das tun auch die meisten. Also da das so umfangreich ist, habe ich schon den Eindruck, dass die meisten unserer Auszubildenden, die suchen schon, während noch sie in der Ausbildung sind, welche Fortbildung mache ich zuerst? Also die Frage ist eigentlich nicht, mache ich eine Weiterbildung, sondern was mache ich zuerst? Mhm. Das ist eher die Frage tatsächlich.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Ich kann auch meine Ausbildung machen und 30 Jahre in dem Beruf arbeiten, ohne jemals wieder eine Weiterbildung zu machen.
Okay, spannend. Vielen, vielen Dank. Das ist auch mal wirklich jetzt so Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt, aber nie so richtig beantwortet hat sich. Deswegen finde ich das total toll, dass Sie heute hier sind und auch meine Wissenslücken mal schließen. wenn wir jetzt mal so auf die Krankheitsbilder und so Erkrankungen, die in der Physiotherapie eine Rolle spielen, das ist ja auch wahrscheinlich sehr, sehr breit. Gibt es so Hauptfelder quasi, in die sich die aufgliedern?
Ganz klar, würde ich sagen. Also es kommt ein bisschen drauf an, finde ich, von welcher Brille man schaut. Wenn man schaut, was sind so die häufigsten Diagnosen, habe ich tatsächlich, kann man recherchieren, in der wissenschaftlichen Institut der AOK, die haben da wunderbare Heilmittelberichte. Und im letzten Heilmittelbericht der Vido, also dieser Geschichte, habe ich mal geschaut, die häufigste Diagnose mit 2023, 1,7 Millionen waren Rückenschmerzen, wie ein Wunder das.
Surprise.
Genau. Und das ist wirklich der längste Balken. Und dann kommen tatsächlich schon Schulterschmerzen mit knapp 500.000, also 476.000. Das ist aber schon wirklich ein deutlich kleinerer Anteil. Also Rückenschmerzen sind mit Abstand das, was uns am häufigsten in der ambulanten Praxis begegnet. Und dann kommen so die ganzen anderen, sagen wir mal, muskuskeletale Beschwerden, würde ich sagen, sind schon das größte Päckchen, was wir in der Praxis versorgen. Und das ist auch was, wo ich denke, ja, wo wir uns auch fragen müssen, wie verstehen wir unsere Aufgabe? Früher war die Physiotherapie lange Zeit sehr biomedizinisch dominiert. Der Patient kommt, ich löse das Problem und er geht wieder. Wenn man Physiotherapie aber anders versteht, nämlich eher im Sinne von Beratung, Begleitung, Empowerment, Patienten oder Klienten zentriert, dann glaube ich, ist unsere Aufgabe da eine ganz andere. Und ich glaube, dass wir da viel mehr Potenzial hätten, als wir das derzeit nutzen. Weil gerade wenn es um akute Patienten geht, sind es akute Rückenschmerzen oder auch andere akute postoperative Situationen oder akute Beschwerden, dann würde ich sagen, ist unsere Aufgabe vor allen Dingen, die Patienten zu begleiten, ja, durch den Heilungsprozess zu begleiten und eher zu befähigen, sich auch selber zu helfen, ein Stück weit. Und gerade bei den Rückenschmerzpatienten ist ja das Stichwort Chronifizierung auch ein ganz großes Problem. Und ich glaube, auch da spielen wir eine ganz wesentliche Rolle, die Patienten, die ein Risiko haben, da zu erkennen und entsprechend auch in die richtige Richtung zu leiten. Mhm. Und da sehe ich tatsächlich auch die Zusammenarbeit zwischen den überweisenden Ärzten und den Therapeuten als enorm wichtig an.
Ja, absolut. So dieses Aktivieren von den Patienten und zu fördern und aber auch ein bisschen zu fordern.
Ja, absolut. Was auch nicht immer einfach ist. Mhm. Und das ist eben auch was, Therapie ist ja nichts, das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Ich bringe nicht das Auto in die Werkstatt. Das steht da einfach, wird repariert und irgendwann hole ich es wieder. Sondern Therapie ist ja sehr bedingungsreich, also sehr voraussetzungsreich. Das heißt, ich bin ja darauf angewiesen, dass ich mein Gegenüber überzeuge, warum es vielleicht wichtig sein könnte, dass er auch seinen Teil oder sie auch den Teil dazu beiträgt, dass Therapie gelingen kann. Ja, man muss sich verständigen auf ein gemeinsames Ziel. Das spielt halt eine wahnsinnig große Rolle. Und das ist einfach in einem 20-Minuten-Rhythmus häufig schwer unterzubringen. Ja, und auch das ist eine wahnsinnige Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Und deswegen, das ist nicht einfach so nebenbei gemacht häufig, wie man sich das oft vorstellt. Ja. Ne? So, ich schicke den da 6-mal hin, dann ist der Drops gelutscht. So ganz einfach ist es häufig halt nicht. Ne? Mhm.
Nee. Es gibt ja auch viele Physiotherapiepraxen, die noch so ein Fitnessstudio, die so Gerätetraining anbieten und das da zusätzlich anbieten. Das finde ich mal auch ganz schick.
Ja. Das ist halt ein guter Weg, die Leute auch in die Aktivität zu holen. Vor allen Dingen, wenn das Patienten sind, die dafür auch offen sind, die da Spaß dran haben. Das trifft sich ja nicht für alle zu. Ne? Also es muss nicht immer das Fitnessstudio sein, aber es ist natürlich eine gute Gelegenheit, da so eine Brücke zu schlagen. Wir haben tatsächlich auch einen relativ großen Trainingsraum und das ist auch gerade für die Leute, die bei uns im Haus arbeiten, natürlich immer super, weil die wissen das häufig gar nicht und vor allen Dingen wissen sie nicht, was sie da tun sollen. Und dann kann man das wunderbar verbinden. Aber auch, also was sicher zum Beispiel auch eine große Baustelle ist oder wo ich zumindest die Physiotherapie als sehr relevant ansehe, auch wenn es nicht den Löwenanteil an Zahlen ausmacht, sind zum Beispiel die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen. Ja, da hat Physiotherapie, finde ich, ein wahnsinniges Potenzial, wenn es um Teilhabe geht, wenn es um Sicherung oder Erhalt der Lebensqualität und auch der Selbstständigkeit geht. Mhm. Und das ist nicht nur für die Patienten und Patientinnen wahnsinnig relevant, sondern das ist ja auch zahlenmäßig. Also wenn man sich überlegt, was das an Krankheitslast sozusagen für die Gesellschaft ausmacht, ich glaube, da hätte die Physiotherapie viel Potenzial, Dinge aufzufangen.
Ja, absolut. Naja, genau. Das ist ja so elementar wichtig auch bei den Erkrankungen, dass die viel Anreize bekommen und viel arbeiten. Mhm. Oder auch zum Beispiel geriatrische Patienten.
Absolut.
Ich mache oft diese Sturzneigung, Frailty und Gangstörung im Alter. wenn die dazu bereit sind und gerne möchten, dann empfehle ich denen das sehr, dann in die Physiotherapie zu gehen und da einfach Muskelaufbau zu betreiben oder zu Übungen, dass sie halt eben möglichst wenig Stolpergefahren haben im Alltag.
Genau.
Gibt es noch irgendein Krankheitsbild, was wir quasi auch nie so richtig auf dem Schirm haben als Allgemeinmediziner, was sie sagen, oh, das wäre auch wirklich was, was mal mehr zu uns fließen könnte?
Also ich glaube, was man selten bekommt vom Allgemeinmediziner, sind so Patienten zum Beispiel aus dem internistischen Krankheitsspektrum, also zum Beispiel die ganzen chronischen Atemwegserkrankungen, Asthmatiker, COPDler beispielsweise, würden mir da einfallen, die enorm von, gerade auch von moderatem Training profitieren tatsächlich. Das haben wir eher selten. Was auch, finde ich, oft unterschätzt wird, sind die gynäkologischen Patienten oder nicht nur gynäkologisch, sondern generell, also in den gynäkologischen Fällen vor allen Dingen zum Beispiel Frauen nach einer Entbindung, die machen in der Regel ihre Rückbildungsgymnastik und wenn die dann gut sind, dann ist gut. Aber manchmal sind die dann auch nach dem Rückbildungskurs noch nicht gut und haben immer noch Beschwerden oder die hatten vielleicht eine Geburtsverletzung und können den Rückbildungskurs am Anfang gar nicht machen. Und wenn die dann halt nach diesem Zeitraum immer noch Beschwerden haben, das sind Patientinnen, die wahnsinnig von einer Einzeltherapie profitieren. Mhm. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch generell auch für Männer mit Harninkontinenzproblemen beispielsweise. Also sowohl Frauen als auch Männer. Bei Männern ist es halt typischerweise nach Prostatektomien. Die haben einen wahnsinnigen Leidensdruck. Also das schränkt die wahnsinnig in der Teilhabe ein. Und die profitieren eigentlich enorm davon, gezielter Therapie tatsächlich. Das muss nicht dreimal die Woche sein, da geht es auch primär um Anleitung, ne, und Begleitung, aber die haben einen enormen Benefit, finde ich. Mhm. Psychiatrische Erkrankungen, auch da gibt es gute Untersuchungen, dass Bewegungstherapie generell einen positiven Effekt hat. Onkologische Problematiken gibt es auch wunderbare Arbeiten dazu, dass die Patienten ein erheblich besseres Outcome haben, wenn die sozusagen während der, am besten vor der Therapie noch, aber auch während der Therapie tatsächlich auch trainieren in einem gewissen Maß. Ne? Und was wahrscheinlich auch deutlich mehr werden wird, das sieht man aber jetzt meines Erachtens schon, sind so das Thema hier kraniomandibuläre Dysfunktionen. Mhm. Das kriegen wir häufig eher von den Zahnärzten oder auch mal vom Kieferorthopäden tatsächlich. Aber das ist wirklich auch im Kommen. Zum einen, weil auch die Patienten und Patientinnen das entdeckt haben, dass es da Potenzial gibt. Aber auch tatsächlich, ich glaube, dass das zunehmend wird.
Mhm. Es kommt schon häufiger, dass die Patienten einen darauf direkt ansprechen. Wir haben ja schon gesagt, irgendwie neben uns Hausärzten, Hausärzte, wer sind so ihre Kontaktpersonen oder ihre Professionen, mit denen sie so fest zusammenarbeiten?
Also ich würde mal sagen, so richtig feste Zusammenarbeiten, also wenn ich jetzt an die medizinischen Bereiche denke, dann sind die Hauptzuweiser zur Physiotherapie, würde ich sagen, sind tatsächlich die Allgemeinmediziner und Medizinerinnen oder auch Orthopäden, Orthopädinnen. Das sind sicherlich die das Gros an Patienten zu uns schicken. Das natürlich auch, weil es einfach auch dieses Patientenspektrum abdeckt tatsächlich. Wenn es um Kinder geht, sind es häufig auch die Neurologen oder die Pädiater. Aber das ist natürlich eine viel kleinere Menge an Patienten tatsächlich. Also das Gros würde ich sagen, Allgemeinmedizin und Orthopäden und vielleicht auch Traumatologen. Wenn es um andere Berufsgruppen geht, tangieren uns natürlich in erster Linie die anderen therapeutischen Berufe, also Ergotherapie und Logopädie. Wobei ich sagen würde, also im normalen Arbeitsalltag in der ambulanten Praxis, da habe ich gar nicht die Kapazitäten da großartig irgendwie, also da haben wir nicht so viele Berührungspunkte. Da habe ich vielleicht meine Hausbesuchspatientin oder einen Hausbesuchspatienten in der Pflegeeinrichtung oder in der Reha-Werkstatt oder sowas, den man zufällig zusammen betreut oder auch einen normalen Hausbesuch, der halt auch Ergotherapie bekommt meinetwegen oder auch Logopädie bekommt und dann trifft man sich mal zufällig, ne? Oder man spricht sich mal abends in der Runde ab, aber so eine ganz konstante Zusammenarbeit im normalen Praxissetting, würde ich sagen, hat man wenig, weil einfach in diesen 20-Minuten-Takten wenig Zeit ist. Mhm. Wenn ich in der Reha-Einrichtung arbeite oder in der Klinik, vielleicht auch noch in einem Haus, wo ich einen Schwerpunkt habe, zum Beispiel typischerweise sind es die neurologischen Erkrankungen tatsächlich oder auch Kindertherapien, die dann häufig nicht nur Physiotherapie bekommen, sondern eben auch ergotherapeutisch und oder logopädisch betreut werden. In der Geriatrie manchmal auch, gerade so, ich denke an so PatientInnen mit Schluckbeschwerden, ne? Also zum Dysphagie-Geschichten geht, da ist natürlich auch häufig so diese Schnittstelle, Logopädie, Physiotherapie, die man eigentlich gut nutzen kann. Es gibt wenige Praxen, würde ich sagen, die auch tatsächlich interprofessionell arbeiten, also die alle Gesundheitsberufe unter einem Dach haben und auch tatsächlich interprofessionelle Fallbesprechungen machen und wirklich die Patienten auch gemeinsam behandeln. Aber das, würde ich sagen, ist nicht die Regel. Hm. Also nicht im großen Maße.
Das ganz sollte jeder so seine Physiotherapie, Ergotherapie,
genau, Logopädie getrennt. Ja. Mhm. Das eher getrennt.
Und jetzt sagen Sie mal ganz im Ernst, wie ist denn so Ihre Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit uns Hausärzten?
Also tatsächlich habe ich gar nicht so viel schlechte Erfahrung. Also ich habe auch schon schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass in der Regel, wie so oft im Leben, wenn man höflich fragt, dann kriegt man auch eine höfliche Antwort. Und in der Regel sind ja auch die Allgemeinmediziner, die schicken die Patienten ja nicht, keine Ahnung, weil sie uns doof finden, sondern weil sie die Patienten versorgt wissen wollen. Und wenn man eine konkrete Frage hat und man kennt ja so ein bisschen auch die Leute, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet. Also ich weiß ja, wen ich gut fragen kann und wen ich nicht so gut fragen kann. Ich bin nun schon relativ lange dabei und deswegen, da kennt man irgendwann seine zuweisenden Ärzte und weiß, wo das besser klappt oder nicht so gut klappt. Das ist aber, glaube ich, überall so. In der Regel ist es ja erstmal so, dass sie eine Verordnung ausstellen und die Patienten kommen zu uns. Und dann gucke ich schon auch mal, was haben sie so verordnet, aber ich mache mir einen eigenen Eindruck. Das heißt, ich mache meinen physiotherapeutischen Befund, ich schaue mir den Patienten an, ich spreche ab mit dem Patienten, was ist ihr Ziel, wo soll die Reise hingehen, was würden sie sich wünschen, was kann ich ihnen anbieten, kommen wir überhaupt zusammen? Und dann behandle ich den, wie auch immer. Und in der Regel, wenn alles rund läuft, gibt es ja gar keine, also habe ich keinen Bedarf, was zu fragen, sondern ich mache meinen Job und ich weiß, was ich machen muss im besten Falle. Und dann schreibt man vielleicht einen Therapiebericht an den überweisenden Arzt, was ich sehr ungern mache, ehrlich gesagt. Also ich bin da sehr schlecht drin. Ich mache das vor allen Dingen dann, wenn ich tatsächlich was zu sagen habe oder zu fragen habe. Ansonsten bin ich da eher nachlässig, weil es auch was ist, was in diese Zeitfenster eigentlich kaum reinpasst. Mhm. Und dann sind das entweder solche vorgefertigten Weiterführung der Therapie, Ja-Nein-Zettel. Ja. Und die finde ich ehrlich gesagt überflüssig. Oder ich habe halt wirklich eine Frage, dann versuche ich immer eher auch tatsächlich direkt Kontakt aufzunehmen. Das ist aber nicht immer so einfach, weil mein Terminkalender ist voll und Ihr Terminkalender ist auch voll. Sie sitzen ja auch nicht in der Praxis und drehen Däumchen, sondern Sie haben immer was zu tun. Und dass man da zufällig Fenster findet, wo man sich mal austauschen kann, das ist ja gar nicht so einfach. Das heißt, ich versuche, den Redebedarf mit dem Allgemeinmediziner, der meinen Patienten schickt, schon klein zu halten und auf das zu beschränken, wo ich wirklich Bedarf habe oder mal eine Fragestellung habe. Wenn ich mal eine Frage habe, sind das häufig so Sachen, zum Beispiel der Patient kommt, auf der Verordnung steht was Unspezifisches wie, ich sag mal, Lumboischialgie. Und der kommt aber, ich schaue mir den an und der hat wirklich ausstrahlende Beschwerden, der hat einen Kraftverlust, der hat eine Sensibilitätsstörung. Hatte ich tatsächlich mal einen Fall, auch ein diskretes Cauda-Equina-Syndrom, also Vollbild von einem akuten Bandscheibenvorfall. Und dann brauche ich natürlich eine Anlaufstelle, wo ich sagen kann, hier, hör mal, so stellt sich das mir dar. So ist er von Ihnen offensichtlich nicht gekommen, vor 3 Wochen vielleicht. Ne? Mhm. Das ist ja auch vielleicht Zeit vergangen. Und dann brauche ich natürlich was, wo ich eventuell, wenn ich der Meinung bin, da muss nochmal nachgeschaut werden oder eine weiterführende Diagnostik gemacht werden, einen möglichst direkten Ansprechpartner. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich da Kontakt aufnehme und sage, es geht mir um das und das und das und das klar begründe, habe ich selten die Erfahrung gemacht, dass das dann irgendwie abgebügelt wird. Meistens habe ich das Gefühl, rennt man da offene Türen ein und dann im besten Falle läuft das dann weiter. Ne? So würde ich mir das eigentlich wünschen. So erlebe ich es auch häufig. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann so Sprüche kommen wie, was maßen Sie sich an, was bilden Sie sich ein? Und ich habe auch schon gehabt, dass ich dann für den Patienten dann, der hat gesagt, sie sollen lieber mit ihren Händen und nicht so viel mit ihrem Kopf arbeiten. Das habe ich auch schon gehört. Das ist halt manchmal ein bisschen schade, finde ich einfach. Mhm. Was ich eher schwierig finde, ist, wie gesagt, der kleine Dienstweg ist das, was meines Erachtens oft am besten funktioniert. Weil wenn ich wirklich eine akute Frage habe, dann dauert es mir auch so lange, bis ich einen Therapiebericht den schicke. In der Regel kriegt er auch keine Antwort drauf, sondern ich schicke den und kriege aber da nie eine Rückmeldung zu, die ich normalerweise auch nicht brauche. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, würde ich immer versuchen, Direktkontakt aufzunehmen. Da wäre es natürlich schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das direkt zu kommunizieren. Also wenn ich wirklich eine dringende Frage habe, dann auch einen Ansprechpartner zu finden. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Das ist natürlich toll, wenn man den Hausarzt direkt nebenan hat oder vielleicht sogar im gleichen Haus. Wobei ich in der Regel ja Patienten von vielen Hausärzten betreue. Das heißt, ich kann ja schlecht mit allen im gleichen Haus sein. Das finde ich ein bisschen schwierig. Da wäre vielleicht die Telematik-Infrastruktur, die uns ja irgendwann auch betreffen wird, eine Möglichkeit, wenn das denn mal sich etabliert und das warm läuft und alle da wirklich mitmachen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Im Moment wäre es für mich eher das Telefon und versuchen anzurufen, wenn man nicht an den Sprechstundenhilfen scheitert. Das ist manchmal auch nicht so einfach. Mhm.
Ja, ja, oder überhaupt dran zu kommen.
Genau.
Ja, nicht in der Warteschleife zu hängen.
Genau,
also dafür hat man halt ja auch keine Zeit, wirklich, sondern muss ja eigentlich schnell. Also ich fände auch sowas wie so ein Messenger-Dienst mit sicheren, wo man auch wirklich mal so direkt Daten austauschen könnte, die datengeschützt sind, sehr, sehr sinnvoll, vereinheitlich für alle pflegenden, heilenden
Absolut,
Berufe,
das gilt ja für die. Ich glaube, das ist in der Ergotherapie, in der Logopädie auch nicht anders. Das ist zum Beispiel der Vorteil bei uns in der Klinik, dass ich da halt relativ einfach, ja, wenn ich zum Beispiel, der Patient kommt und er ist operiert worden, ja, was ist denn genau gemacht worden? Ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau, kann ich Ihnen auch nicht sagen, haben Sie einen Bericht? Ach, habe ich zu Hause vergessen. Man steht manchmal einfach auch so im Regen, ne, als Therapeut oder Therapeutin. Ich habe dann eigentlich gar keine klaren Informationen. Ich muss mir das dann so ein bisschen irgendwie ranziehen und ein bisschen interpretieren und dann, ich könnte natürlich auch viel besser arbeiten, wenn ich Zugriff hätte auf einen OP-Bericht oder vielleicht auch auf eine Bildgebung, die gelaufen ist. Dann wüsste ich einfach, wo ich dran bin. Ne? Das würde uns die Arbeit sicherlich an manchen Stellen durchaus auch erleichtern. Mhm. Und das merke ich halt, in unserem Setting geht das ganz gut. Und wenn ich in einem Klinik-Setting, das ist natürlich der Vorteil in der Klinik, da geht das ganz gut. Aber in einer niedergelassenen Praxis ist das häufig schwierig. Und versuchen Sie mal in der Klinik anzurufen und da irgendwas zu erfahren, das ist also chancenlos.
Ja,
tatsächlich.
Naja, da braucht man auch viel Zeit und oft scheitert man dann trotzdem, wenn man die mitbringt. Ja.
Und das muss man einfach auch sagen, wir sind nun mal auch eine Berufsgruppe, wir werden ja sozusagen nach Therapie bezahlt. Das heißt, all diese Sachen, auch wenn ich einen ausführlichen Therapiebericht schreibe, das ist immer sozusagen ein Add-on. Also das macht man für seine Patienten trotzdem in der Regel, aber es muss natürlich auch ein Maß halten. Also es kann nicht sein, dass ich quasi als angestellter Therapeut sagen wir von 8 bis 4 bezahlt werde für so und so viele Therapien und dann sitze ich aber noch 2 Stunden da und erledige diesen ganzen Kram.
Ja.
Das ist einfach, also auch interprofessionelle Kommunikation, das ist einfach von der Krankenkasse nicht vorgesehen. Das wird ganz schlicht und ergreifend nicht vergütet. Mhm. Und das ist einfach, in einem gewissen Rahmen macht man das natürlich trotzdem, weil wir alle eine hohe Motivation haben, bestmöglich die Patienten zu versorgen. Aber manchmal ist es schon echt eine große Herausforderung.
Ja, absolut, ja. Aber die meisten Patienten sind ja eh so aber so, wo es ja wirklich eigentlich auch total sinnvoll und wertvoll wäre, wären so diese ganzen chronisch Kranken, diese psychosomatischen, die mit langjährige chronische Schmerzen und sehr komplexes Krankheitsbild, dass man da einfach wirklich mal in irgendwelchen regelmäßigen Abständen sich auch mal zusammenschließt und sagt, hier, an welchen Punkten können wir den jetzt so irgendwie noch unterstützen? Das würde ich mir manchmal schon wünschen, so im Rahmen von irgendwelchen interprofessionellen Fallkonferenzen. Und wie gesagt, es sind ja oft nicht viele Patienten, die man da so im Kopf hat.
Absolut, vor allen Dingen, weil es häufig so ist, das erlebe ich tatsächlich oft. Also gerade bei den chronischen Patienten geht es ja viel mehr darum, ich werde deren Problem ja auch nicht lösen, sondern es geht ja darum, einen Weg zu finden, Coping-Strategien zu entwickeln und auch mal denen den Zahn zu ziehen, wir werden das jetzt hier erledigen. Da ist es gerade wichtig, dass die Therapeuten und Ärzte in dieselbe Richtung gehen sozusagen. Ne? Mhm. Was ich aber oft erlebe, ist, dass dann so, ja, da gehen sie mal zum Physiotherapeuten, die machen dann schon was und dann kriegen wir den schwarzen Peter. Mhm. Oder auch, also was ich in letzter Zeit zum Beispiel sehr oft erlebe, was ich ein bisschen erschreckend finde, dass die Patienten uns berichten, wenn sie einen Termin beim Facharzt wollen, dass sie dann anrufen und als erstes von den Sprechstundenhilfen gesagt kriegen, sie bekommen nur einen Termin, wenn sie einen MRT mitbringen. Mhm. Also die kriegen sozusagen den Zugang zum Facharzt schon nur mit Bildgebung. Und wenn ich jetzt gerade bei Rückenschmerzpatienten, ist ja eigentlich auch, ich meine, da gibt es wunderbare Leitlinien, wo ganz klar auch ist, das erste ist erstmal eine klinische Untersuchung und eine Bildgebung mache ich nur, wenn es wirklich indiziert ist. Und dann schicken Sie mal jemanden, der, keine Ahnung, 40, 50 ist, in die Bildgebung, dann wird man irgendwas sehen. Und dann kommen die und sagen, ja, wissen Sie, was hier steht? Den haben die auch noch ihre Befunde am besten. Da ist ja ein Bandscheibenvorfall. Und denen dann zu erklären, dass die vielleicht eine Protrusion oder eine Vorwölbung haben, aber der nicht quasi mit ihrem klinischen Erscheinungsbild übereinstimmt. Also das im Prinzip, wenn die das nicht wüssten, hätten die den gar nicht gemerkt. Mhm. Das ist unglaublich schwer. Mhm. Und da denke ich häufig, warum schickt ihr die Leute nicht erstmal zu einem Physiotherapeuten oder untersucht sie selber klinisch, bevor man dann entscheidet, ist das überhaupt nötig oder nicht? Mhm. Da finde ich, dreht sich das so ein bisschen um gerade, ne?
Ja. Ich glaube, das spielt auch mit rein, so diese große, teils Unwissenheit oder dieses große Fragezeichen, was ist mit diesem Budget?
Mhm.
Ne? Weil das ist ja auch oft was, was ich dann gar nicht wirklich für jedes einzelne Diagnose wirklich weiß. Sei es zum Beispiel die Beckenbodenschwäche oder Urininkontinenz, darf ich das als Hausärztin verschreiben oder lastet das dann wieder mein so wertvolles Budget? Ja, und da bin ich dann als Unternehmerin dann oft in der absoluten Unwissenheit dann auch. Also ich habe schon einige KV-Fortbildungen auch gemacht und denke, ich bin nicht ganz so schlecht, aber so im schnellen Alltag weiß ich oft nicht, ist das jetzt eine Indikation für oder das ist es natürlich dann einfacher, eine Überweisung an einen Facharzt zu stellen, weil die geht dann quasi mit mir.
Geht auf einen anderen Deckel sozusagen.
Geht auf einen anderen Deckel, so ganz ehrlich zu sagen. Aber so diese Budgetfrage ist, glaube ich, für uns Hausärzte dann auch so ein total großes Rätsel oder Fragezeichen oder Hemmnis, dann Physiotherapie auszustellen.
Das kann ich total verstehen, weil das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man am Ende des Tages quasi daraus sitzen bleibt. Aber auch da glaube ich, dass eine engere Absprache tatsächlich ja auch helfen könnte. Also auf einem kleinen Dienstweg haben wir das manchmal, auch bei uns im Haus, dass dann jemand anruft von irgendeiner Station und sagt, kann ich das und das verordnen? Ne? Mhm. Oder wirklich man auch sagt, da macht es Sinn. Und das muss man fairerweise auch mal sagen, wir haben lange Wartelisten. Wir haben aber auch Patienten in unserem Portfolio, wo ich denken würde, die müssen eigentlich nicht zwingend zur Physiotherapie. Also die könnten auch woanders hingehen. Die könnten auch einfach regelmäßig ins Fitnessstudio zum Trainieren gehen oder auch Patienten, wo man sagen muss, die sind eigentlich austherapiert. Also das ist, muss ich auch ein bisschen auf unsere Fahne schreiben, also auf die Physiotherapiefahne. Ich glaube, dass wir auch dazu neigen, Patienten lange zu behandeln und uns vielleicht auch das noch ein bisschen altlasten, nicht zu sagen, also auch wir könnten bestrebt sein, die schneller auch wieder in die Aktivität zu bringen, in die eigene Verantwortung. Das ist sicherlich eine auch wichtige Aufgabe für uns. Aber auch das ist etwas, das bedarf einfach auch gewisser Kompetenzen, auch kommunikativer Kompetenzen. Und das ist eben was häufig, ja, wo ich auch sagen würde, tatsächlich sind auch akademisierte Therapeuten eher in der Lage, das ein bisschen weiter zu schauen und auch anders zu kommunizieren und auch eine andere Verantwortung zu übernehmen für das, was das kostet. Weil wenn die Patienten, wenn man Patienten hat, wo man denkt, mein Gott, also ich sage jetzt mal, zum Beispiel privatversicherte Patienten, die beihilfeberechtigt sind, kriegen viele Rezepte, es kostet nicht viel. Das ist ja zum Beispiel sowas, was häufig, ist ja auch ein wunderbarer Posten, den man immer so weiterlaufen lassen kann. Ja, ist immer sicher. Aber das ist natürlich eigentlich trotzdem nicht richtig. Also wenn ich Patienten behandle, wo ich eigentlich denke, die gehören hier gar nicht hin, das ist eigentlich, die haben gar keine klare Indikation. Letztendlich zahlt es ja das Solidarsystem. Und ich glaube, da sind wir als Physiotherapeuten gefragt oder generell als Gesundheitsberufe wirklich auch gut zu gucken, ist das was für uns? Also ist er wirklich bei uns gut aufgehoben und was können wir da eigentlich leisten? Auch deswegen ist dieses, was genau kann ich Ihnen anbieten und werden wir uns da überhaupt einig? Oder sagt der Patient, ich würde eigentlich am liebsten so 6-mal Massage, wäre doch toll. Da würde ich sagen, das ist schön, aber das ist nicht mein Job und das ist auch nicht das, was ich quasi vertreten kann gegenüber der Solidargemeinschaft. Das ist nicht mein Auftrag. Und das weiß ich nicht, das wird natürlich nicht überall so sein. Also ich glaube, da gibt es viele Graubereiche, wo man auch sagen könnte, man könnte mit der Ressource Physiotherapie von beiden Seiten deutlich besser umgehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist dann oft ja auch die Unwissenheit quasi.
Genau.
Ja, also ich glaube, wenn wir einfach mehr darüber, so wie wir jetzt heute hier reden, wissen, was macht der andere, was kann der andere und was braucht der vielleicht oder wer braucht was, dann sind da, glaube ich, viele so diese Stolperfallen quasi, könnten wir reduzieren, dass wir falsche Rezepte ausstellen oder falsche Indikationen stellen oder Leute, die es eigentlich gut gebrauchen könnten, eben denn die Physiotherapie nicht aufschreiben. Das sind ja dann die beiden, so einmal zu viel und dann auch wieder zu wenig, ja, dass man halt eben auch zu wenig diese extra budgetären Sachen nutzt und einfach den Leuten die Physiotherapie ermöglicht, die es wirklich bräuchten für ihre chronischen Erkrankungen.
Genau. Also ich glaube, da wäre viel Potenzial,
ja,
das besser zu machen. Deswegen finde ich das ja auch wirklich wichtig und auch gut, dass man das mal, also freue ich mich auch deswegen hier mal was dazu zu sagen.
Ja, genau. Auch gerade so, man könnte mal so einmal im Jahr so eine Revision über alle Verordnungen, die man so ausgestellt hat, und dann guckt ein Physiotherapeut drauf und sagt, das ist gut und das ist schlecht. Weil ich kriege nie so richtig Feedback, wenn ich was ausstelle. Wir hatten jetzt neulich jemanden mit einer Meniskusläsion und der kam irgendwie 20 Mal, weil immer wieder was Falsches drauf stand. Der KGG, KG, Gruppe KG, KG mit Kälte. Und
okay. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, je nachdem, was der behandelnde Therapeut für Abrechnungsmöglichkeiten hat und dann natürlich auch vielleicht gerne nutzen möchte.
Ich glaube, der wollte das Maximum rausholen aus dem, was geht.
Und auch das ist leider eine Schwäche, was wir tatsächlich nicht lernen, ist wirtschaftlich zu denken. Also in beiden Richtungen, auch verantwortungsvoll. Ne? Also das ist was, wo ich so ein bisschen meiner Berufsgruppe unterstelle auch, dass bestimmt nicht alle, das gilt nie immer für alle und ich meine das auch nie pauschal, aber dass man natürlich manchmal das Gefühl hat, oh, ich würde ja natürlich schon auch gerne ein bisschen mehr da rausholen. Ne? Das ist ja in anderen Berufsgruppen auch nicht anders, glaube ich. Ne? Na, wenn es die Möglichkeit gibt, halt, dann guckt man halt, wie kriege ich meine Schiffe in den Hafen.
Ja, und es ist ja auch so, ich kenne jetzt auch, ein befreundeter Physiotherapeut hat das jetzt auch aufgegeben, seine Praxis, weil halt einmal immer wieder Mitarbeiterwechsel und dieses ganze Abrechnungsmonstrum halt doch einfach für ihn alleine zu aufwendig war.
Ja, und das ist, ich kenne auch viele, die sagen, ich mache nur noch Privatpatienten und die machen ihren sektoralen Heilpraktiker, schreiben sich ihre Verordnung selber und machen halt alles auf Selbstzahlerleistung. Das kann man natürlich auch machen, aber das ist natürlich eigentlich nicht zielführend, finde ich, weil auch normale Kassenpatienten haben ja einen Anspruch auf eine gute Gesundheitsversorgung. Mhm. Also ich kann das aus deren Perspektive, wenn ich davon leben will, irgendwie ein Stück weit verstehen, aber naja, da habe ich dann doch irgendwie zwei Herzen in meiner Brust und
es geht mir auch so. Wollen wir nochmal so zum Ende der Folge hin? Können Sie uns vielleicht einfach nochmal so für uns, so wie für Einsteiger quasi, so eine Verordnung, how to, was ist wichtig zu beachten? Vor allem in Ihren Augen, was sehen Sie oft so für Fehler oder was sagen Sie, das ist wichtig zu beachten?
Also die Frage ist immer, was ist es für eine ICD-10-Kodierung? Was für ein Schlüssel passt dazu? Das klappt aber in meinem Empfinden mittlerweile ganz gut tatsächlich. Ich glaube, die meisten Hausärzte, die ich so kenne, haben das so die Kernsachen in ihren Computern abgelegt. Und
ja, wir kriegen auch oft Fehlermeldungen. Also das ist, das Computersystem hat dann schon meistens so eine Programmierung drin.
Sagt dann, das passt nicht zusammen, ne?
Genau.
Was häufig, also dann, ne, die meisten verordnen eine normale KG oder auch mal MT, ne? Das muss halt passen zu dem Indikationsschlüssel. Und dann in der Regel sind es ja Verordnungsmengen 6-mal oder 10-mal. Was wir immer ganz gerne haben, sind die Therapiefrequenz, wenn die so, sagen wir mal, 1-3-mal oder sowas ist, dass man ein bisschen Spielraum hat, tatsächlich das einzulösen. Was häufig fehlt, ist, dass also Unterschrift zum Beispiel fehlt oder sowas, ne? Also wichtig ist, dass die vollständig ausgefüllt sind. Wenn jetzt jemand was Bestimmtes haben möchte, zum Beispiel KG-Gerät oder irgendein ergänzendes Heilmittel beispielsweise, das ist immer natürlich ein bisschen individuell. Was, glaube ich, sehr beliebt ist, ist Wärmetherapie als zusätzliches oder ergänzendes Heilmittel. Wärmetherapie muss zum Beispiel immer spezifiziert sein. Also da reicht nicht, wenn da Wärmetherapie steht, sondern da muss dann stehen, zum Beispiel mittels heißer Rolle oder mittels Fango. So, weil sonst kriegt man immer nur das Billigste, nämlich die Heißluft, abgerechnet. Wenn ein zusätzliches Heilmittel verordnet ist, muss da natürlich auch eine Anzahl stehen. Also dann muss da stehen KG 6-mal, Wärmetherapie logischerweise am besten auch 6-mal. Das muss passen. Ansonsten haben Sie ja die Möglichkeit, zum dringenden Verordnungsbedarf anzukreuzen. Das funktioniert sowieso nie, deswegen würde ich das pauschal lassen. Dann haben wir nämlich inzwischen 28 Tage Zeit, das Rezept zu beginnen. Das klappt manchmal trotzdem nicht, weil die Wartelisten inzwischen so lange sind. Und dann müssen wir tatsächlich die Patienten zurückschicken und bitten, das Rezept ändern zu lassen. Und dann muss es tatsächlich auch neu ausgedruckt werden mit einem aktuellen Datum, weil einfach ändern, durchstreichen erkennt die Kasse in der Regel auch nicht mehr an. Das sind eigentlich so die Hauptsachen. Es muss wirklich eine Leitsymptomatik draufstehen. Es muss eine ICD-10-Kodierung draufstehen. Also das ist was, das muss der Arzt machen. Wenn was nicht stimmt, sind es meistens, dass irgendwas vergessen wurde. Oder halt nicht passend ist. Meistens eher vergessen als nicht passend tatsächlich.
Wenn man sich nicht sicher ist, was ist jetzt passend, haben Sie noch neben diesem offiziellen KV-Heilmittel-Verordnungskatalog, gibt es noch irgendeinen Inside-Tipp, wo man ganz gut Info bekommt, was, Was muss ich hier verordnen?
Tatsächlich ist der Heilmittelkatalog, also ich meine, es gibt ja die meisten Sachen, sind ja WS- oder EX-Geschichten. Ne? Also ich würde sagen, die meisten sind WS-Wirbelsäule. Und da sind tatsächlich, also bei beiden ist in der Regel KG und auch MT, also manuelle Therapie oder auch KG-Gerät ist für beides eigentlich machbar. Aber da ist schon die Bibel in Anführungsstrichen tatsächlich dieser Heilmittelkatalog, weil das ist sozusagen das, was die Krankenkasse sich so gedacht hat, was irgendwie funktioniert. Was es ja nicht mehr gibt seit 21, glaube ich, ist diese, dass man sozusagen immer nur einen Fall hat. Ne? Also sie verordnen das, dann gibt es zwar eine empfohlene Höchstverordnungsmenge, wenn sie aber der Meinung sind, die 18 Mal reichen nicht, kann man auch darüber hinaus verordnen. Und es ist auch egal, was andere Ärzte verordnet haben. Das war ja früher immer das Problem. Mhm. Der hatte das erste Rezept von dem einen Arzt, das nächste vom nächsten Arzt und am Ende war es dann auf einmal zu viel, wobei das natürlich der andere gar nicht wissen konnte. Und wir sind dann drauf sitzen geblieben am Ende des Tages. Mhm. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Das ist in der Regel nicht mehr so problematisch. Für uns sind oft die Gründe für, dass wir Rezepte zurückbekommen beziehungsweise nicht vergütet bekommen. Wir bekommen sie nicht zurück, wir bekommen sie einfach abgesetzt. Ist tatsächlich eher, wenn wir mit den Zeiten ins Struggeln kommen. Mhm. Also wenn es zu lange dauert, die anzufangen oder wenn die Pausen zu lange sind oder solche Sachen. Mhm.
Was sind jetzt so die Erfahrungen mit dem Blanko-Rezept für die Schulter?
Diese Blanko-Verordnung, also prinzipiell finde ich die sehr zu begrüßen. Wer auf die Idee gekommen ist, dass es die Schulter ausgerechnet ist, das finde ich sehr spannend. Wobei ich jetzt, als ich diese Zahlen mal recherchiert habe, dachte, okay, die Schulter ist das zweithäufigste nach Rückenschmerz, aber mit einem deutlich kleineren Anteil. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das der Grund, warum es die Schulter ausgerechnet ist. Bei der Blanko-Verordnung hat man natürlich den wahnsinnigen Vorteil, das ist eigentlich das, wie wir das wünschen würden, dass sie irgendeine Schulterdiagnose da draufschreiben und wir entscheiden, was machen wir und wann mache ich das. Das heißt, wenn der Patient, ich mache mal ein Beispiel, mit einer frozen Schulter kommt und ich sehe aber, boah, der ist noch so akut, dann schicke ich den erst einmal 4 Wochen weg und sage, wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Mhm. Und dann schauen wir weiter. Und wenn ich der Meinung bin, der ist so dringend, den muss ich jetzt 3-mal die Woche sehen, dann sehe ich den 3-mal die Woche. Und wenn ich ihn nur alle 14 Tage sehen möchte, sehe ich ihn nur alle 14 Tage. Von der Idee her ist es großartig. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das können. Es hat auch den großen Vorteil, dass dieser Erstbefund, das ist wirklich die einzige Situation, wo der auch vergütet wird. Also machen muss man den in meinem Verständnis immer. Aber normalerweise kriege ich das nicht bezahlt. So, und in der Blanko-Verordnung ist es tatsächlich so, dass dieser Erstbefund halt abgerechnet werden kann, so wie das bei den Ergos und den Logos schon immer ist. Mhm. Also das ist quasi feste mitgedacht. Mhm. Und dann habe ich 16 Wochen Zeit, auch nach der Maßgabe des Heilmittelkataloges diesen Patienten zu versorgen. Ich muss mich halt auch genauso an diesen Katalog halten. Und dann ist diese Budgetlast sozusagen bei uns, weil da muss ich aufpassen, dass ich den Bogen nicht überspanne. Mhm. Und wenn ich zu viel mache in dieser Zeit, dann kommt auch bei uns so ein Ampelsystem zum Tragen. Dann kriegt man so dann alles, was man zu viel gemacht hat, so abgestaffelt tatsächlich. Also es ist eine super Gelegenheit, finde ich persönlich, für die Physiotherapie zu zeigen, jo, wir können das. Wir können das auch ganz gut eigentlich. Und wir können es auch verantwortungsvoll. Das würde ich für viele unterschreiben. Ein bisschen Sorge habe ich tatsächlich. Da habe ich aber noch keine Zahlen zu. Es hat jetzt gerade, habe ich gesehen, beim Deutschen Physiotherapieverband, die machen jetzt so eine erste Evaluation. Die läuft aber gerade noch. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass bei manchen so der Reflex aufkommt, oh, da machen wir mal alles, was geht so. Das hoffe ich, dass das nicht so ist, weil das wäre schade, wenn es dahin geht, dass es einfach unglaublich teuer wird. Ich glaube, dann würde die Kasse irgendwann auch sagen, oh, vielleicht war es doch keine gute Idee. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also manche machen das gerne und freuen sich, weil sie es wirklich als Chance sehen. Ich habe es aber auch schon erlebt im Kollegenkreis, dass Kollegen von mir sagen, das mache ich nicht mehr zu aufwendig, weil die Praxen eben so getaktet sind, dass sie sagen, oh, das habe ich überhaupt keine Kapazität, ich weiß gar nicht, wo ich das machen soll. Man müsste halt ein bisschen flexibler werden. Ne? Man müsste sich eigentlich ein bisschen Freiraum schaffen und gucken, okay, den muss ich jetzt gar nicht so oft sehen, den schiebe ich mir ein bisschen nach hinten. Dafür habe ich aber vielleicht weiter vorne wieder Potenzial auch für einen akuteren Patienten. Mhm. Dafür bräuchte ich aber jemanden, der mir so ein bisschen auch die Praxisorganisation macht. Das heißt, ich bräuchte auch da jemanden, eine fitte Anmeldekraft, die auch das ein bisschen einschätzen kann. Also das ist so ein bisschen tricky, glaube ich. Also das, ich glaube, es ist für, wie gesagt, für viele eine gute Chance. Ich finde es für uns alle eine gute Chance, aber ich glaube, es machen nicht alle. Also ich, wie gesagt, ich kenne auch Kollegen, die sagen, das mache ich nicht. Erstaunlicherweise Also am Anfang auch ein bisschen so dieses, oh, jetzt müssen wir einen Befund machen, was man ja eigentlich immer macht. Und auf einmal hat man das Gefühl, kann ich das überhaupt? Wo ich sagen würde, ja, kann man. Aber ich glaube, das war am Anfang ein bisschen schwierig. Mhm. Aber prinzipiell finde ich das eine großartige Lösung, weil es sicherlich ein wichtiger Schritt ist, auch vielleicht mal doch irgendwann das auszuweiten, auch auf andere Störungsbilder. Und ich will das noch nicht Direktzugang nennen, weil das ist es noch lange nicht. Aber es ist mal ein Weg einfach, wie heißt das so schön, in eine erweiterte Versorgungsverantwortung. Und ich glaube, dass wir durchaus in der Lage sind, die auch wahrzunehmen, mhm, und auch gut zu erfüllen.
Mhm. Ja, dass man so ein bisschen selbstständiger, genau, ist. Ja. Insgesamt, jetzt zum Abschluss gucken wir nochmal so in die Zukunft rein. Was für Entwicklungen sind denn gerade so jetzt, vielleicht haben Sie da akademisch quasi jetzt auch noch ein bisschen Einblick für uns. Gibt es irgendwas, was so wünschenswert wäre oder was auch gerade so in der Entwicklung ansteht?
Meinen Sie jetzt in Entwicklung in Bezug auf Therapie?
Versorgungskonzepte, vielleicht auch, wenn man guckt, auch so im internationalen Vergleich, wo läuft es in anderen Ländern einfacher? Was sind so Hürden, die man vielleicht herabsetzen könnte noch?
Nun gut, in anderen Ländern ist es natürlich so, dass tatsächlich, also alle Gesundheitsberufe eigentlich akademisiert sind. Also das heißt schon andere, ganz andere Verantwortlichkeiten haben und dementsprechend natürlich auch diese Chance, dass diese Berufe auch das Gesundheitssystem entlasten und wirklich in der Patientenversorgung und nicht nur in der Versorgung, sondern auch der Steuerung mit eingebunden sind, das ist natürlich in anderen Ländern schon ganz anders der Fall. Das ist bei uns eben noch nicht so, ne? Das würde ich mir für uns wünschen, aber da ist bei uns einfach, müssen andere Kompetenzen auch kontinuierlicher, mhm, auch gelehrt werden. Mhm. Und deswegen finde ich tatsächlich, also in Deutschland bedarf es da einfach noch anderer Schritte. Also wir sind dringend dran, diese Berufsgesetze zu novellieren. Das steht wirklich schon viel zu lange aus und ist lange überfällig. Darauf warten wir händeringend. Den Schritt weiter in die Akademisierung, auch mit einer klaren Perspektive, das wäre natürlich wünschenswert. Und das wäre meines Erachtens die Voraussetzung dafür, dass gerade die Physiotherapie eigentlich auch wunderbar andere Funktionen in diesem System übernehmen könnte. Da sind uns andere Länder weit voraus. Es gibt schon durchaus auch Versorgungskonzepte. Ich sage mal ein Beispiel, was gerade auch in Deutschland sich immer mehr etabliert, sind so krankheitsspezifische Versorgungsnetzwerke, also zum Beispiel so Parkinson-Netzwerke. Haben wir tatsächlich in Marburg auch. Gibt es dieses Panama-Netzwerk und da gibt es mittlerweile mehrere, die sich hier im Aufbau befinden. Das sieht man in anderen Ländern, dass das wirklich große Vorteile mit sich bringt und auch für die Patienten enormen Benefit bringt. Und auch was Kosten angeht, einen enormen Benefit bringt. Das kommt so langsam auch hier mehr und mehr. Aber auch da gibt es auch gute Daten zu. Aber letztendlich ist auch da immer viel, naja, ich will mal sagen, Eigenengagement von allen Beteiligten, mhm, noch nötig, weil das einfach auch noch nicht wirklich vorgesehen ist. Ja. Tatsächlich, ja, auch von Seiten der Kostenträger, muss man einfach so sagen. Die sind da immer ein bisschen langsamer, das zu erkennen. Aber das ist sicherlich eine große Chance, auch was so diese niederschwellige Kommunikation angeht. Ne? Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, in solchen Rahmen quasi, mhm, da auch direkter zusammenzuarbeiten.
Mhm. Ja.
Es gibt coole Projekte, hat tatsächlich gerade auch in Gießen am Uniklinikum, hat jetzt wieder so eine interdisziplinäre Ausbildungsstation, GISTA heißt die, glaube ich. Sowas Ähnliches gibt es auch in Heidelberg, da ist es die HIPSTAR, mhm, also solche interprofessionellen Lehr-Lernprojekte. Mhm. Das gibt es tatsächlich auch immer mehr, das gibt es auch in anderen Ländern. Es gibt ja auch wunderbare Studien dazu, dass eine bessere Kommunikation und gemeinsame Versorgung da wirklich positive Effekte hat. Das kommt langsam, glaube ich. Ich würde das sehr begrüßen, wenn man das auch in Deutschland mehr und mehr machen würde. Häufig ist es da die Schnittstelle Pflegemedizin. Aber wir hatten zum Beispiel selber auch bei uns in Marburg, ist schon einige Jahre her allerdings, von der Robert-Bosch-Stiftung mal, gab es so ein Projekt, das nannte sich Operation Team. Da ging es um interprofessionelle Lehre. Mhm. Da hatten wir so Schnittstelle Physiotherapie, Medizin, Ergotherapie, Medizin, Pflegemedizin und Logopädie-Medizin. Also das war wirklich auch gewinnbringend, fand ich, und sehr erfahrungsreich. Es führt immer dazu, dass man eine gewisse gegenseitige, also ein Verständnis für die andere Berufsgruppe entwickelt, ein bisschen mehr Wertschätzung an den Tag legt. Ich glaube auch, dass es hilft, Hierarchien abzubauen, die ja auch gerade im deutschen System, finde ich, sehr gewachsen sind. Ne? Also der Hilfsassistenzberuf und die Mediziner. Ich glaube auch, das wäre gut, da wegzukommen. Auch da wäre meines Erachtens eine Akademisierung der Gesundheitsberufe natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Auch das machen uns andere Länder sehr, sehr gut vor, dass das viel besser funktioniert. Also das wären so die Sachen, die mir da einfallen. Man könnte auch auf kleinem Wege natürlich, also manchmal gibt es ja solch Praxisnetzwerke auch, zum Beispiel Allgemeinmedizinernetzwerke gibt es auch in Marburg, gibt es mit Sicherheit auch hier. Da passiert das schon manchmal auch, dass man gemeinsame Veranstaltungen macht, wo man zum Beispiel mal einen Physiotherapeuten zu einem bestimmten Thema einlädt. Und das wäre zum Beispiel auch ein Rahmen, glaube ich, wo man relativ einfach auch mal zum Beispiel Thema, was mache ich mit meinen Rückenpatienten, was würde ich mir direkt wünschen, ne? Also auch mit den Leuten, die man so im Umfeld hat, das wäre sicherlich auch eine hilfreiche Möglichkeit, da
auf jeden Fall
bisschen besseren Austausch
zu bekommen. Die Qualitätszirkel zum Beispiel, die man so in der Regel pflegt, dann gerne mal Physiotherapiepraxis ansprechen aus dem Stadtteil oder aus der Umgebung oder die Ergotherapiepraxis, das ist sicherlich sehr lehrreich, um bestimmte Wissenslücken zu schließen.
Ja, und man hat mal ein Gesicht zu dem Namen dahinter.
Und, auch das,
ich glaube, auch das senkt die Schwelle, dass man einfach doch mal da in Kontakt tritt und sagt, hier, das und das, könntest du mal das einleiten oder das Rezept müsste doch geändert werden. Das würde uns viel Groll und Ärger, glaube ich, ersparen.
Das ist wie bei der vorletzten Folge Herr Bender ja auch schon angepriesen hat, das Netzwerk ist entscheidend. Ja.
Absolut. Mhm. Also ich glaube, das ist das A und O.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Waffelhaus. Wir kommen mal zum Ende. Es war super spannend und ich fand es sehr, sehr lehrreich und ganz tolle Gedanken, Impulse haben Sie hier gesetzt. Und es ist sehr schön, mal so einen Einblick einfach zu haben. Was ist so die Arbeit? Was sind so die Aufgaben? Und was sind die Möglichkeiten? Ja. Wollen Sie noch zum Abschluss den hören? Dann haben Sie noch einen Tipp oder was liegt Ihnen noch so am Herzen, vor allen Dingen an die Allgemeinmedizin?
An die Allgemeinmedizin. Also wie gesagt, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, wer das jetzt hört, der hat ja schon mal einen Einblick, dass es da auch noch eine andere Berufsgruppe gibt. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es so ist, dass man quasi die Patienten überweist und vertraut darauf, dass der auf der anderen Seite schon weiß, was er tut. Und dass, wenn dann wirklich mal eine Anfrage kommt, man die Kommunikationswege möglichst offen und niederschwellig hält. Und dann auch sich da gut auf Augenhöhe begegnet. Das finde ich einfach unglaublich gewinnbringend. Und ich glaube, das wäre im Sinne aller Beteiligten und vor allen Dingen auch der Patienten, um die es letztendlich eigentlich gehen sollte.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für die schönen Schlussworte. Wenn ihr euch weiter mit dem Themenbereich beschäftigen wollt, haben wir auch verschiedenste Themen im Seminarprogramm, die auch die Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, Therapeutinnen beinhalten können. Zum Beispiel physiotherapeutische Verfahren bei Kopfschmerzen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne, lasst uns Feedback da und teilt ihn mit eurem Umfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.